auch wenn ich jetzt wieder zurückdenke, ich habe oft viel zum Sagen, aber zu dem Moment fällt mir einfach nicht viel ein, weil es ein Magic Moment war und den dann einfach so aufgenommen habe und den man auch nicht in Worte beschreiben kann.
Hallo und herzlich willkommen bei Bründel bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und viele Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer zweiten Podcast-Reihe Magic Moments sprechen wir mit 6 Persönlichkeiten über die besonderen Augenblicke, die uns den Atem rauben, uns zum Lachen bringen oder tief berühren. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Ja, wir dürfen euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Episode vom Bründel Sports Podcast. Heute zu Gast der belgische Skirennläufer, jedoch mit österreichischen Wurzeln, Sam Ma. Sam, darf dich recht herzlich begrüßen.
Servus, grüß dich.
Sam, ich habe schon erwähnt, Belgier mit österreichischen Wurzeln. Vielleicht magst du unseren Hörern so die ersten 1, 2, 3 Jahre deines Lebens skizzieren.
Ja, grundsätzlich schwierig, glaube ich, die ersten 3 Jahre des Lebens skizzieren, aber ich bin in Belgien geboren, in Antwerpen, und meine Eltern haben sich entschieden, nach Österreich zu ziehen. Es ist Zell am See geworden, und wie man schwer hört, bin ich da aufgewachsen, bin da das ganze Schulwesen durchgegangen und ja, wohne seit 5 Jahren in Innsbruck, aber grundsätzlich in Zell am See aufgewachsen und eben in Belgien geboren.
Sprichst Belgisch? Bist du belgisch erzogen worden? Was die Werte vielleicht auch sind?
Ja, meine Muttersprache ist Flämisch. Also ich sprich Flämisch mit den Eltern zu Hause. Glaube, es sind da durchaus unterschiedliche Werte, die was mir in Belgien, beziehungsweise kulturell, glaube ich, ein bisschen anders aufgewachsen. Vor allem, was das Essen angeht und so. Aber gleichzeitig auch in Österreich aufgewachsen. Also ich mische das ein bisschen durch, kann sehr wohl einen Kaiserschmarrn genießen. Aber
auch Pommes mit Mayonnaise, oder?
Genau.
Was ist, das ist belgisch,
also,
glaube ich, gell?
Also Ketchup essen wir keins, es ist nur die Mayonnaise, ja.
Stimmt das, okay. Ja. Das ist bei den Holländern und den Belgiern dasselbe.
Ja, das ist dasselbe, und da gibt es ja ein bisschen einen Streit dazwischen, wer die Pommes dann wirklich letztendlich erfunden hat oder woher sie stammen. Aber natürlich als Belgier, stolzer Belgier, claim ich das natürlich, dass die Pommes aus Belgien sind.
Wir sprechen ja heute auch über Magic Moments. Vielleicht war ja das jetzt schon der Magic Moment, dass wir in Erfahrung bringen, dass also auch der Sportler Sam Ma ein riesengroßer Pommes-Fritz-Fan ist mit Mayonnaise. Kann man das so stehen lassen?
Kann man so stehen lassen.
Sam, weil du jetzt gesagt hast, es ist kulturell vor allem auch natürlich ein Unterschied zwischen Belgien und Österreich. Der da welcher wäre?
Ich glaube, grundsätzlich, wenn ich jetzt ans Essverhalten zum Beispiel denke, es ist, also ich bin so aufgewachsen, ich kann schwer sagen, ich glaube, dass ich in Belgien in einer Stadt aufgewachsen bin, in Österreich sicher, da in Zell am See wohne ich viel ländlicher, aber ich glaube grundsätzlich, wir essen zum Beispiel eher kalt zum Mittag und deftig und warm am Abend. Das ist auch so beibehalten worden bei mir im Haushalt. Also mein Vater natürlich als Koch bekocht mich immer wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist einer von den größten Unterschieden. So Zeiten, wo Leute aufstehen zum Beispiel, ist, glaube ich, in Österreich doch um einiges früher. Das andere wäre dann noch, ich glaube, sozial. Ich glaube, in Belgien geht man viel mehr auswärtig essen, also viel mehr in die Gastronomie. Ja, das sind so für mich die 3 größten Unterschiede, glaube ich, was gibt. Aber immer mit Vorsicht genießen, weil natürlich, ich bin in einer anderen Umgebung aufgewachsen, viel städtlicher, da sind wir viel ländlicher, da ist natürlich die Wirtschaft und so auch ganz anders.
Man muss sich das natürlich auch erstmal leisten können, dieses fast alltägliche Essen gehen, denke ich mir. Und was mir jetzt sofort in den Sinn gekommen ist, am Abend deftig essen, gib mir einen Tipp, wie kann man dann einschlafen?
Du, ich schlafe überall und zu jeder Zeit. Ich glaube, das ist eine von meinen größten Stärken, die was ich habe, ist gut schlafen, und da macht man das Essen relativ wenig aus.
Vor ein paar Tagen bist du gerade Bestzeit gefahren bei der Zwischenzeit in Gurgel beim Slalom. Und bevor wir jetzt über deine bisherige Skikarriere sprechen, Sam, sprechen wir ganz kurz über deinen schulischen Werdegang, wie du eben zu dem gekommen bist, was du heute bist, nämlich Profi-Skifahrer. Also dann in Zell am See aufgewachsen, wo dann zur Schule gegangen?
Also ich war dann erst im Kindergarten in Zell am See, bin dann in die Volksschule Zell am See gegangen und dann bin ich ins allgemeine Sportgymnasium nach Saalfelden gekommen. Ich war sportlich sehr divers aufgestellt. Ich habe sehr viel Sportarten gemacht als Kind. Bin dann eben ins allgemeine Sportgymnasium gegangen, weil ich auch meine Eltern oder mein Papa vor allem gesagt haben, ich sollte nicht mit 10 in eine skispezifische Schule gehen, sondern sollte eben die Ausbildung genießen, was ich da in Saalfelden machen kann mit den ganzen Sportarten. Und natürlich hat sich dann irgendwo ergeben, dass ich dann ins Skigymnasium wechsle mit 15. Bin dann dort 5 Jahre ins Skigymnasium gegangen und habe meine Matura dort gemacht und danach bin ich dann nach Innsbruck gezogen.
Wann, wo fix, dass du diesen Skizweig nehmen wirst? Wann hast du dich entschieden? Ich habe gehört, du bist ein sehr guter Tennisspieler, ein guter Tischtennisspieler, also kannst verschiedenste Sportarten sehr gut, aber wann war der Tag X, wo du gesagt hast, okay, ich probiere es als Skirennläufer?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber grundsätzlich, habe ich dann noch gespielt Golf neben dem Skifahren. Also irgendwann hat sich dann auskristallisiert, so mit 13, 14. Ich tue eigentlich nur mehr Skifahren und spiele im Sommer Golf. Und dann war für mich die Frage, ich habe einen guten Freund gehabt, der auch so genau beim Skifahren und beim Golfen relativ gut war. Und habe dann auch im Skigymnasium noch mein Sommertraining mehr oder weniger gekürzt, beziehungsweise ein bisschen fallen lassen, weil ich eben noch immer Golf gespielt habe. Die Trainer waren mit dem einverstanden. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich einfach vor allem physisch laufe ich ein bisschen in einen Rückstand rein und habe dann gesagt, okay, ich muss mich jetzt irgendwo entscheiden, weil ich einfach sowohl im Golfen, die mein Alter, die fliegen nach Dubai, nach irgendwo hin, damit sie da im Winter trainieren können und im Sommer, die einen sind die ganze Zeit im Kraftraum und ich mache aber den anderen Sport. Da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt komme ich ein bisschen in einen Rückstand rein, jetzt muss ich mich entscheiden und dann habe ich mich eben fürs Skifahren entschieden mit 16.
Das heißt, du hättest theoretisch schon auch diese Golfkarriere einschlagen können, wo man, wie man weiß, unfassbar viel Geld verdienen kann, aber das war nie eine Triebfeder für dich.
Mein Problem damals war ein bisschen, dass ich habe nicht die Gesellschaft beim Golfen gehabt. Das heißt, Golfen, glaube ich, ist erst in den letzten 4 Jahren, während Corona, glaube ich, hat das einen ziemlichen Hype erlebt, ganz viele Leute wieder zum Golfen angefangen. Aber da in Zell am See war ich ein bisschen auf mich alleine gestellt und habe sehr viele Stunden allein am Golfplatz verbracht, habe sehr viel habe nicht wirklich meine Trainingspartner gehabt und natürlich auf der anderen Seite das Adrenalin beim Skifahren, das war was, sicher erlebt man beim Golfen auch so Adrenalin, aber so der Kick einfach, das war glaube ich dann einer von den ausschlaggebenden Punkten, wieso ich mich fürs Skifahren entschieden habe.
Bin ich richtig informiert? Du bist ja sogar Weltmeister, Skigolf-Weltmeister, stimmt das?
Genau, ja.
Ja, also steht aber irgendwie nirgendwo in deiner Vita, das ist da unwichtig.
Ja, das ist, also die Ski- und Golf-Weltmeisterschaft ist sicher, es ist cool, sich Weltmeister nennen zu können, aber ich würde das jetzt nicht zu seriös betrachten. Es ist ein Spaßevent,
wo Bodie Miller dabei war.
Wo Bodie Miller, Patrick Järbin, aber es ist halt irgendwo auf meinem auf mein Leib geschneidert, dieses Event. Und ja, hab das glaube ich so lange verfolgt, bis ich das gewonnen habe. Ich habe das 5, 6 Jahre mitgespielt, zwischen 12 und 17 irgendwo. Hab's dann, glaube ich, 17, 18 gewonnen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das habe ich jetzt erreicht, zum nächsten.
Jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz wichtigen Thema dieses Podcasts, für mich zumindest. Und zwar, hast du eben diesen Weg als Skirennläufer dann eingeschlagen, lebst, wie du selber gesagt hast, seit deinen fast jüngsten Tagen hier in Österreich und trotzdem fährst du für Belgien. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du, der auch dreifacher Junioren-Weltmeisterschaftsmedaillengewinner ist, sich für Belgien und nicht für Österreich und in dem Fall für den österreichischen Skiverband entschieden hat?
Ich glaube grundsätzlich, allein der Gedanke dran, dass man aus Belgien ein Weltcuprennen gewinnt oder aus Belgien auf einem Weltcup-Podest steht, ist, glaube ich, einfach eine geile Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, wieso dass ich für Belgien fahren möchte, weil ich hätte mir es ja aussuchen können in dem Sinne. Auf der anderen Seite war einfach der, der Druck, der in einem österreichischen Skiteam herrscht, den erlebe ich halt in Belgien nicht. Das heißt, ich habe meine Verletzungsjahre hinter mir und wenn ich jetzt im ÖSV wäre, wer weiß, wo ich jetzt stehen würde, hätte ich überhaupt nur die Chance weiterzufahren. Und das habe ich halt als Belgier einfach nicht. Die Jugend kommt einfach nicht so nach. Ich habe meinen fixen Startplatz, kann mich einfach auf einen längeren Zeitraum entwickeln. Und dann kommt noch dazu, dass ich mir halt mein ganzes Trainerteam, meinen ganzen Staff kann ich mir halt selber aufstellen. Das heißt, mir wird kein Trainer zugewiesen. Ich bin einfach freier in meinen Entscheidungen, die ich triff. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt für mich, wieso, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre für Belgien, weil ich einfach, ja, ich wäre ungern in so ein System eingedrängt, möchte einfach da auch meine eigenen Entscheidungen treffen und das deswegen für Belgien.
Aber wenn man das jetzt auch wirtschaftlich sieht, du musst dir natürlich mehr oder weniger wahrscheinlich nahezu alles selber zahlen oder hast du Unterstützung vom belgischen Skiverband? Gibt es den belgischen Skiverband im klassischen Sinne?
Also einen Verband gibt es natürlich, den braucht es, damit du offiziell starten kannst bei Weltmeisterschaften und bei Weltcups. Unterstützt wäre sehr gut, auch wenn es natürlich in Österreich besser sein würde, aber ich wäre mehr oder weniger genug unterstützt, dass ich mir meine Saison finanziere. Das war die Voraussetzung, dass ich für Belgien fahre. Das ist auch, dem Verband haben wir das auch so gesagt. Für mich ist es nur eine Möglichkeit, für Belgien zu fahren, wenn ich auch die Unterstützung kriege. Und das hat dann, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, zwei, drei Jahre, aber es ist mittlerweile echt, es bin ich dann in einem super System drinnen und habe alle Unterstützung, die ich brauche. Finanziell stehe, glaube ich, sehr gut da. Und braucht man da keine Sorgen machen.
Marco Pfeiffer, der Cheftrainer der österreichischen Herren, der übrigens dich als Sportler und Mensch sehr schätzt, der auch Paul Epstein, deinen Trainer beim Global Racing Team, sehr, sehr schätzt, der hat mir erzählt, er hat schon mal mit den Trainern debattiert, wo würde vielleicht der Sam stehen, wenn er diese ganze Power des österreichischen Skiverbandes hätte. Also nochmal, er hat gesagt, er findet das Team vom Global Racing Team sensationell, den Paul sensationell, dich sensationell, aber er glaubt, dass vielleicht noch mehr möglich wäre sogar. Kannst du dir das vorstellen? Schwierig zu sagen?
Ja, das ist eine hypothetische Frage für mich, auf die ich, glaube ich, gar nicht so sehr eingehen will. Eins muss man sagen, natürlich Trainingsmöglichkeiten, das ist glaube ich eins von den größten Nachteilen, die ich habe.
Das hatte er vor allem auch gemeint.
Ja. Genau, das wäre sicher was, das wäre im ÖSV besser, aber wer weiß, wäre ich in dem System überhaupt so gut geworden, wäre ich dorthin gekommen, wo ich jetzt mittlerweile bin. Das ist die nächste Frage, also das sind so, du machst das sind Nuancen, die dann letztendlich entscheiden, ob du von einem Europacup-Fahrer zum Weltcup-Fahrer wirst und vom Weltcup-Fahrer zum Top-Weltcup-Fahrer. Das heißt, ich glaube zum Beispiel, dass ich mich da, wo ich jetzt bin, einfach so wohl fühle, dass ich das schon so weit geschafft habe. Vielleicht hätte ich das im ÖSV gar nicht geschafft. Also ich sehe es eher andersrum, dass ich sage, ohne einen Paul, ohne Global Racing, ohne meine Leute, die um mich herum habe, hätte ich es gar nicht so weit geschafft.
Wer ist dieser Paul Epstein? Wer ist das Global Racing Team, wo immer wieder teilweise auch Ausrangierte dann hinkommen und gefühlt, sobald sie dann in diesem Global Racing Team dabei sind, sind sie spätestens ein Jahr später wieder im Nationalteam, weil es dann läuft. Warum ist das so?
Also zum Ersten, wer ist der Paul Epstein? Paul Epstein ist ein Amerikaner, der schon seit, ich glaube, circa 15 Jahre im Ötztal wohnt, dort auch mittlerweile seine Familie hat, Kinder und hat eben vor gut 10 Jahren Global Racing angefangen, genau aus dem Grund, Athleten zu helfen, die erstens nicht den Verband hinter sich haben, beziehungsweise die ausarrangiert werden und ihnen einfach, er glaubt einfach dran, dass Leute zu früh aufhören mit dem Skisport, weil ich glaube, der Peak von einem Skisportler ist einfach so spät und in die ganzen Verbandssysteme muss man natürlich, also ich verstehe das, dass irgendwann du aufhören musst, Leute zu unterstützen, aber da werden halt viele Leute halt mit 21, 22 müssen ihre Karriere beenden, weil sie keine Unterstützung mehr haben. Und an das glaubt der Paul halt einfach nicht, dass es halt viele Leute gibt, die sich einfach später entwickeln und so weiter. Und hat eben das Team Global Racing gegründet, für kleine Nationen, für ausarrangierte Athleten. Und ich glaube, wir sind da sehr erfolgreich und haben eine super Teamdynamik, weil wir alles unterschiedliche Nationen sind und führt immer wieder Athleten zurück in die Nationalmannschaft, was, glaube ich, sehr bewunderungsvoll ist, weil das sind meistens die Athleten, die nicht von sehr viel oder nicht von so viel Talent wie andere, also sind, nicht so viel Talent haben wie andere.
Es sind und sehr oft Arbeiter, oder?
Richtige, genau, richtig, ja, genau. Und die dann auch in das Team kommen mit einer, mit dem Gewissen, okay, das ist meine letzte Chance. Und die dann halt dann alles dafür. Und das merkt man halt einfach. Und ich glaube, der Gedanke ist im ganzen Team, dass einfach, wir sind die Underdogs und wir müssen umso mehr da, wir müssen umso härter arbeiten. Und das ist, glaube ich, was uns auch auszeichnet.
Da möchte ich nochmal auf das Wirtschaftliche eingehen. Wenn man jetzt beim österreichischen Skiverband oder beim deutschen Skiverband oder bei den Norwegern oder wo auch immer ist, bekommt man natürlich die Hotels, die Trainer, die Flüge etc. alles bezahlt. Wie ist das beim Global Racing Team?
Also grundsätzlich zahlt sich beim Team Global Racing jeder alles selber. In meinem Fall ist es natürlich der Verband. Für andere, ja, die müssen sich einfach vor der Saison schauen, dass sie das Funding erwirtschaften und sie dann über die Saison eben einfach alles selber zahlen. Wir zahlen ein Team-Fee, damit die Kosten von den drei Trainern abgedeckt sind. Das wird vor der Saison bezahlt und ab dem Zeitpunkt, sobald die Saison losgeht, jedes Hotel, jede Liftkarten, jeder Riegel wird selber zahlt.
Erstmals seid ihr mir aufgefallen, eh glaube ich, in alter Partie vor einigen Jahren, das war vor deiner Kreuzbandverletzung, glaube ich, damals, oder vor anderen schweren Verletzungen, wo ihr mir so richtig aufgefallen seid, extrem gutes Teamgefüge hatte damals das Gefühl. Ist das die Stärke auch von dem Team?
Ja, glaube ich schon. Also eben einfach der Gedanke, dass es für jeden die letzte Chance ist und dass jeder an dem gleichen Ziel arbeitet, glaube ich, fügt uns, und dass wir auch nicht den Luxus haben teilweise, sondern so ein bisschen so die, ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen keine Arbeiter sind, aber dass wir halt vielleicht nicht den Luxus haben, den was ein ÖSV hat, und wir sehr viele Sachen selber machen müssen. Wir kochen sehr viel selber, und allein schon, dass du sagst, okay, wir kochen gemeinsam und kochen für unsere Kollegen, Freunde, allein das macht ja schon extrem viel aus, dass du einfach zusammen wohnst und so viele Sachen gemeinsam machst und durch die Tiefen einfach gemeinsam gehst, du dem auch unterstützen kannst dabei, weil er nicht wirklich der direkte Konkurrent ist. Er fährt für andere Nationen. Man streitet nicht um Startplätze. Das, glaube ich, macht sehr viel aus. Und ein Grund, wieso wir auch über die letzten Jahre oder der Paul mit seinem Team, glaube ich, sehr große Erfolge gefeiert hat, auf unserem Level natürlich.
Ja. Wird immer wieder diskutiert, Nationalteams oder vielleicht sogar im Skiweltcup irgendwann Firmenteams. Also du wärst Förderer in dem Fall, weil du in dem System bist, auch vielleicht sogar von einem Firmenteam.
Ja, ich glaube, dass die Idee in sehr vielen anderen Sportarten sehr gut funktioniert, dass man einfach nicht mehr nationenbezogen ist, weil es, glaube ich, ich würde jetzt nicht sagen fairer, aber irgendwo wird es wirklich nur die Besten der Besten hervorholen. Also da jetzt ist man immer so ein bisschen nationenbezogen und man lebt ein bisschen von seinen Vorteilen, die man vielleicht in einer Nation hat. Und wenn es Privatteams geben würde, dann wäre es halt, ja, wäre es, glaube ich, ein bisschen fairer aufgeteilt, auch für kleine Nationen. Wenn ich an die Briten denke oder die Spanier oder so weiter, da hinken wir halt ein bisschen hinten nach. Und das wäre sicher, würde es nicht sagen ein Traum, aber ich glaube, dass das dem Skisport sehr gut tun wird, weil ich schneide nur einmal einen Downhill-Sport, also Mountainbike-Downhill-Sport an. Der ist einfach so geil zum Zuschauen, weil ich glaube, da ist die Nation steht nicht im Vordergrund, sondern oft das Rad oder das Team, für das sie fahren. Und da gibt es halt einfach nicht, okay, der ist aus Österreich, der hat jetzt vielleicht Vorteile oder der ist daher, sondern die Besten sind da einfach vorne. Und das, glaube ich, fehlt ein bisschen im Skisport.
Nichtsdestotrotz bist du in dem Fall stolzer Belgier?
Beides.
Stolzer Belgier und?
Also am Papier bin ich natürlich Belgier. Ich habe nur die belgische Staatsbürgerschaft. Aber ich gehe der Frage immer ein bisschen aus dem Weg, weil ich finde, ich halte nichts davon, dass man eben genau das bringt mich zu der Diskussion im Skisport zurück. Wieso muss man immer nach Nationen gehen? Wieso kann man nicht einfach die Person nehmen? Und das ist, glaube ich, was ein bisschen abgeht, dass ich möchte nicht als Belgier oder als Österreicher gesehen werden, sondern ich möchte der Sam sein, der vielleicht für Völkl fährt oder für ein Team fährt, und nicht jetzt mal die Frage beantworten müssen, bist du jetzt Österreicher oder Belgier?
Mhm. Weil du über die Besten der Besten gesprochen hast, sportlich und menschlich gesehen, wer sind für dich die die Besten im Skizirkus? Von wem schaust du vielleicht immer wieder mal ein Video an? Von wem holst du vielleicht Tipps? Auf wen schaust du auf, wenn es das überhaupt gibt?
Ich würde sagen, natürlich, man muss an Odermatt oder an Marcel Hirscher, das sind Seriensieger, den Killerinstinkt, den die zwei haben. Ich glaube, das ist, ja, das hat man in sich, das hat man nicht in sich. Das heißt, da was abschauen, die haben einen ganz eigenen Stil. Ich bin eher der, was sich wirklich jeden anschaut. Das heißt, auch bei uns im Team, wenn es Videos gibt von jedem, ich schaue mir nicht fokussiert meine Videos an, sondern ich schaue mir immer alle Videos von jedem an. Weil ich glaube, man kann von jedem was lernen. Und genauso im Weltcup. Das heißt, wir kriegen immer die Videos von unseren Trainern zugeschickt. Da sind die besten 15, werden gefilmt. Und da schaue ich mir einfach jeden an. Und da gibt's nicht, okay, nein, ich schaue mir jetzt einen Odermatt genau an oder ich schaue mir jetzt einen Marcel Hirscher genau an, sondern jeder hat seinen eigenen Stil. Du kannst auch nicht, ich kann nicht so fahren wie der Ramon Zennhäuser. Und der Ramon ist, heute habe ich mit einem trainiert, denn seine Stecken gehen wir bis zum Kinn rauf. Das heißt, ich kann mich mit dem nicht vergleichen. Aber ich kann mir sehr wohl vor dem abschauen. Nur wirklich jetzt ein Vorbild oder so im Weltcup habe ich jetzt nicht.
Typus, wer taugt da?
Typus,
Von den momentanen
Skifahrern? Ja, ich sage Marco. Marco oder Matt. Ich glaube, dass der einen extrem guten Mix zwischen Ernsthaftigkeit, Spaß und ja, Fokus auch hat. Ich glaube, dass der da wirklich sehr gut abschalten kann, aber auf die richtigen Momente da sein, ja, taugt mir einfach.
Ich wollte eigentlich über die Aussagen deiner Freunde später sprechen, aber du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, die genau deine Freunde über dich sagen. Fokus, Ernsthaftigkeit, das sind alles Sachen, wo deine Freunde sagen, das ist der Samen und gleichzeitig aber auch diese Lockerheit, diese Unbekümmertheit. Also du bist einer von wenigen Menschen, der, glaube ich, scheinbar ein paar Tage irgendwo ein Handy liegen lässt und dir fällt es gar nicht auf, aber deinen Freunden. Ist das wirklich so?
Ja, ist also das mit dem Handy, ich bin vorgewarnt worden, dass du mit meinen Freunden geredet hast. Ja,
das wirklich, aber das haben de facto wirklich alle deine Freunde, mit denen ich telefoniert habe, genau dieselbe gesagt. Tagelang liegt das Handy, du bist nicht erreichbar, sie machen sich Sorgen teilweise, aber du bist dann im Momentum bei was auch immer.
Ja, ich glaube, also wie ich mich selber oft beschreibe, ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr im Moment lebt. Ich denke sehr wenig zurück, sehr wenig nach vor. Und wenn ich dann halt mein Handy irgendwo liegen lasse und ich bin auf einer Hütte mit Freunden für zwei Tage, dann ist mir das Handy halt einfach scheißegal irgendwo. Und das ist, glaube ich, weiß ich auch zu schätzen. Ich glaube, dass das auch ein Problem der heutigen Welt irgendwo ist, dass man einfach viel zu viel verbunden, viel zu viel medial verbunden ist. Und ja, ich nehme das einfach so hin und ich werde nichts dran ändern.
Gleichzeitig sagen deine Freunde, das ist auch deine größte Schwäche, aber weil du zum Beispiel Social Media, das ist ja fast wie beim Vince Griechmeier, der das total außen vor lässt, ist er für dich nicht wichtig, obwohl man sagen müsste, okay, der Zeitgeist besagt, du brauchst es, weil du natürlich auch deine Sponsoren, deine Firmen, die du auch heute da natürlich repräsentierst, präsentieren solltest.
Absolut, ist absolut meine größte Schwäche, weiß ich halt genau, aber ja, ich bin da ein bisschen in einem Zwiespalt einfach. Ich denke mir, umso weniger Einfluss, dass ich von außen habe, ich weiß, ich brauche natürlich die Unterstützung und ich weiß das auch unheimlich zu schätzen und ich glaube, die Leute, die was dann auch das als Stärke sehen von mir, die weiß ich noch mehr zu schätzen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, okay, ich müsste da viel mehr machen. Das heißt, alles, was Kommunikation und so angeht, da muss ich mich auch 100-mal entschuldigen, teilweise, weil ich einfach da schlampig bin. Und teilweise einfach, wenn ich das gleich machen würde, erklären würde oder mich ja das gleich erledigen würde, dann würde es mich auch nicht stressen. Das heißt, gleichzeitig stresst es mich auch irgendwo, weil ich weiß, ah, ich muss das und das machen. Beziehungsweise ich habe das vergessen, jetzt muss ich mich da wieder rechtfertigen, bla bla bla. Also ich weiß, es ist eine Stärke, auf der anderen Seite, wie meine Freunde auch gesagt haben, ist eine meiner größten Schwächen, weil es mich selber auch teilweise stresst, weil ich weiß, es ist ja nicht so, dass ich das absichtlich vergiss, sondern es ist mir auch wichtig, aber ich lebe, wie gesagt, ich lebe so im Moment, dass ich sage, ich sehe eine Nachricht, schreibe später zurück und dann mache ich was und bin dann so im Moment, dass ich das irgendwo vergessen habe unabsichtlich.
Schau, ich habe mir da 2-3 Stichwörter aufgeschrieben, was sie gesagt haben. Er ist im Moment, er lässt sich nicht aus der Zone bringen. Dann hat wieder jemand anderer gesagt, also ich habe da telefoniert, du wirst es in dem Fall eh wissen, oder? Mit dem Andi oder mit der Kallerkattel. Was er macht, macht er mit 100%. Er ist extrem hilfsbereit, habe ich zum Beispiel auch mitbekommen. Also du bist einer, der auch angreift. Also wenn es die anrufen, du ein bisschen schleppen, dann bist du schon auch dabei. Also es gibt diese Zeit, wo du hundertprozentig der Skifahrer bist, aber dann auch, wo du mit denen Leuten unterwegs bist, die vielleicht mit dem Skisport gar nicht mehr so viel zu tun haben, sondern einfach zu 100% Freund. Also man kann in beiden Sphären sehr gut leben.
Ja, und ich glaube, das war auch ein Grund, wieso dass ich nach Innsbruck gezogen bin. Ich weiß, ich möchte zu 100% Weltklasse-Skifahrer werden und ich möchte alles dran setzen. Nur auf der anderen Seite, glaube ich, möchte ich einen Mix finden aus, wir machen so viele Abstriche in so viele Sachen. Wie gesagt, ich mache ganz viele Sachen für meinen Sport, nur teilweise möchte ich halt einfach zurückkommen vom Skifahren, wo ich 2-3 Tage frei habe und dann auch irgendwo ein bisschen normales Leben führen. Ich lebe ein Traumleben, aber gleichzeitig der soziale Aspekt, glaube ich, ist auch extrem wichtig, dass man einfach einmal abschalten kann, dass man irgendwo was anderes hat. Und das ist bei mir, glaube ich, schon einfach das Leben mit den Freunden und das möchte ich auf keinen Fall vernachlässigen, weil das, ja, gibt dann viel Energie, gibt dann unheimlich viel Trieb, weil ich weiß, die Freunde stehen hinter mir. Ja, deswegen glaube ich, möchte ich da einfach einen guten Mix dazwischen finden.
Das imponiert mir eigentlich beim Feller Manuel so extrem, dass der einen Freundeskreis hat, wo viele überhaupt nicht im Sport drin sind, auch nicht verbunden sind mit dem Sport. Man, die freuen sich, wenn er gut ist, freuen sich aber genauso, wenn er einfach da ist und er war an dem Tag nicht so gut, sprich, wo dann auch das Thema Skisport null Rolle spielt. Wie ist das bei dir? Wenn du heimkommst, redet dann nur jeder über den Sport oder sehr wohl über völlig andere Dinge?
Nein, also wird sehr wohl über den Skisport geredet, obwohl ich eigentlich den Konversationen oft ein bisschen aus dem Weg gehe. Ich weiß natürlich, wenn ich heimkomme, meine Freunde stehen so hinter mir, ich muss das irgendwo anschneiden oder ich möchte es auch anschneiden, ich möchte sie auch darüber informieren, wie es läuft und so bei mir. Aber auf der anderen Seite freue ich mich dann sehr, wenn irgendwie das Gespräch in eine andere Richtung geht, wenn es nicht mehr über das Skifahren geht, weil ich so einfach meinen Kopf freikriegen kann und einmal, weil es dreht sich 24/7 auf die Kurse, bei den Rennen einfach alles ums Skifahren und wenn ich dann halt heimkomme, dann geht es einmal was anderes und das finde ich schon sehr angenehm.
Hast übrigens einen genialen Fanclub mit unter den Allerbesten, wo die überall hinreisen, vor allem auch mit welcher Kreativität sie vor Ort sind. Das ist schon großartig und da sagen aber die Freunde auch, dass du so auch im Moment lebst, sprich, wenn es dann nicht läuft in einem Rennen, in einem Durchgang, dann zipft dir das noch nicht natürlich an, aber du kannst dann sehr, sehr schnell abschalten. Wie läuft da dein Mindset? Wie geht das genau?
Ich habe da natürlich ich arbeite mit einem Psychologen zusammen, habe auch schon mit sehr vielen interessanten Persönlichkeiten reden dürfen, die aus dem Sport kommen. Wie zum Beispiel ein Hans-Peter Steinacher, der hat mir mal vor 5 Jahren Doppel-Olympiasieger.
Ja, Zeller.
Zeller.
Der übrigens jetzt in Udine, glaube ich, oder?
Genau,
oder den Red Bull, ja, genau.
Red Bull Academy für Sailing. Habe einmal gesagt, natürlich, du darfst angefressen sein und so weiter, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass du die schlechte Energie nicht in dir selber auffrisst oder die zu sehr an dich herankommen lässt, sondern dass du quasi trotzdem, also ärgern, ja, aber so innerhalb von kürzester Zeit wieder aufmachen, wieder positive Energie zu dir nehmen, weil sonst ist es lang halt bei dir im Kopf und das darf halt einfach nicht sein. Du musst sicher analysieren und so weiter. Aber ja, ich bin, glaube ich, für das bin ich zu positiv eingestellt, dass mich das dann zu lange ärgert, aber gleichzeitig auch so ehrgeizig, dass mich es halt dann im Moment danach halt unheimlich anzipft.
Sprechen wir vielleicht über den Slalom in Gurgel, wo du die erste Zwischenzeit, relativ späte Startnummer hattest du und mit dieser schwierigen Startnummer dann aber auf den ersten 15 Fahrsekunden sogar die Bestzeit in den Schnee geknallt hast. Dann allerdings nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Was hat das an dem Tag mit dir gemacht und wie hast du diesen Tag verarbeitet?
Natürlich im ersten Moment weiß ich nicht, dass ich die Bestzeit gefahren bin oben. Ich höre die zum Beispiel und weiß, dass ich mit der Steilhang noch relativ gut dran bin. Das heißt, ich kriege das mit, was du sagst.
Irritiert das?
Gar nicht. Ich finde, für mich ist das immer ein gutes Zeichen, weil umso mehr, dass du im Flow bist, umso mehr kriege ich auch rundherum mit. Das heißt, du kommst in so einen Start rein, wo es Skifahren eigentlich an das, auf das du fokussiert bist, wird ein bisschen nebensächlich und du kriegst auf einmal alles mit, was rundherum passiert. Und irritiert mich also gar nicht. Das heißt, ich habe in dem Moment gewusst, ich bin gut dabei, motiviert mich auch unheimlich, nur habe ich dann halt den Fehler gemacht. Jetzt komme ich dann ins Ziel, weiß, okay, der Steilhang hat gar nicht funktioniert, es war mit dem Material ein bisschen daneben gegriffen, habe es nicht ganz leicht gehabt und habe mich dann im ersten Moment extrem geärgert, weil ich gewusst habe, in was für einer Form das ich bin, was ich beim Training gezeigt habe. Und wie ich dann natürlich die Zwischenzeiten gesehen habe, habe ich mir gedacht so, im allerersten Moment scheiße, im zweiten Moment so, okay, Sam, du bist da voll dabei, mach dir keine Gedanken drüber, nimm das Positive mit, wir schauen zum nächsten Rennen, da wird es dann funktionieren.
Weil wir gerade über Gurgel sprechen, interessiert mich noch ganz kurz, gerade Bründl hat ja, Bründl Sports, ein riesen Nachhaltigkeitswertigkeit. Sprich, Nachhaltigkeit ist ganz ein großes Thema bei Bründl. Wie hast du das in Gurgel mitbekommen, diese Geschichte da mit den Klimapersonen, auch mit Henrik Christoffers, mit Sebastian Voss-Solewag?
Ja, also ich würde einmal anfangen mit der Sicht vom Skifahrer. Ist natürlich eine kleine Katastrophe, weil es einfach das Event selber beeinflusst, mit was passiert ist, wie groß das die Unterbrechung war. Es ist ein Outdoor-Sport und so weiter. Es ist einfach nicht fein, da eine Viertelstunde oben stehen und warten müssen, bis du starten kannst. Das heißt, aus der Sicht, glaube ich, war es sehr unfair. Auf der anderen Seite bin ich sehr wohl der Meinung, dass wir natürlich da alle unseren Beitrag dazu leisten müssen an der Klimaentwicklung. Und wenn ich jetzt einfach aus der Sicht von einem Klimaaktivisten mal das anschaue, dann ist das halt der beste Zeitpunkt, um das zu machen, weil da die meiste Aufmerksamkeit auf dem Ganzen liegt. Natürlich bin ich kein großer Fan davon und so weiter. Und ich bin kein Klimaaktivist, aber wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten. Das heißt, verständlich, jein.
Lass uns einfach so in dem Fall stehen. Magic Moments, das ist ja unter anderem das Thema von diesem Podcast. Jetzt habe ich schon erwähnt, du hast schon einige großartige Erfolge gefeiert, dreifacher Junioren-Weltmeister bzw. Bronzemedaillengewinner. Am Ende kannst du da nichts kaufen von dem. Aber was waren bisher deine Magic Moments? 11. Platz, glaube ich, in Alta Badia, beste Platzierung, 12. Platz aus dem Skiweltcup schon.
Ja, ich glaube, mein absoluter Magic Moment ist auf der einen Seite mein bestes Karriereergebnis an einem Tag geschafft. Ich würde jetzt sagen, es war der zweite Geburtstag von meiner Schwester. Also sie ist leider verstorben und genau ein Jahr später am Todestag habe ich meine allerbeste Platzierung im Weltcup geschafft. Und das war für mich so, ja, also meine Eltern waren da, Freunde waren da. War einfach ein Magic Moment und ich glaube, ah, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, ich habe oft viel zum Sagen, aber zu dem Moment fällt mir einfach nicht viel ein, weil es ein Magic Moment war und den dann einfach so aufgenommen habe und den man auch nicht in Worte beschreiben kann, glaube ich, weil es einfach so gemischte Gefühle sind, weil ich so gern gehabt hätte, dass sie dabei war. Auf der anderen Seite war sie, dass sie dabei war. Also ja, definitiv ein Magic Moment und werde ich nie vergessen.
Wenn du das jetzt so sagst, dann probiere ich das nochmal rekapitulieren zu lassen, dieses Rennen letztes Jahr, weil ich ja selber auch vor Ort war und kann mich erinnern, dass die Hände da auch nach oben gegangen sind im Ziel und dass der Blick auch nach oben gegangen ist. Du hast jetzt gesagt, der zweite Geburtstag irgendwie, oder? Hast du jetzt ganz kurz das Wort erwähnt. Wie meinst du das von der Schwester?
Weil ich einfach nicht gern vom Todestag sprich und ich das dann auch auf ihren zweiten Geburtstag. Mhm. Also sie wird halt dann anders gefeiert. Weißt? Es wird zwar nicht mehr wirklich ihr Geburtstag gefeiert, aber es wird halt ihr zweites Leben oder ihr zweiter Geburtstag für mich gefeiert. Und das, weil ich glaube ich einfach zu positiv eingestellt bin, dass ich da jetzt zu negativ über das rede und ich einfach dann nur an die guten Sachen mir von ihr erinnere. Und das ist deswegen so, würde das so ausdrücken und nicht als Todestag.
Glaubst du da eigentlich an Zufälle, weil dass das genau ein Jahr später passiert, was dir passiert ist, wo du jetzt sogar sagst, das ist der Magic Moment in deinem bisher sehr erlebnisreichen Leben. Glaubst du da an Zufall oder spielt da vielleicht sogar eine höhere Kraft mit?
Also an Zufälle glaube ich nicht. An höhere Kräfte denke ich an oder glaube ich auch nicht. Aber was sehr wohl einfach die Energie, was das Ganze in mir auslöst, also mir gibt, oder, dass ich denke, oder, ich habe noch mehr Ziel und noch mehr Grund, dass ich das für wen mache, für wen anderen, dass das noch viel mehr Energie in mir auslöst. Und ich glaube, das, die hat sich mir sicher gegeben, die Energie. Und das war sicher Grund dafür, wieso dass das da so gut funktioniert hat.
Wenn du all deine Ziele vielleicht erreichst oder das eine oder andere Ziel nicht erreichst, du bist extrem reflektiert, das merkt man, wenn man mit dir redet über die verschiedensten Themen. Was soll mal über den Sportler, gleichzeitig / Menschen, Sam Maas, am Ende seiner Karriere stehen bleiben, übrig bleiben?
Also als Mensch möchte ich, glaube ich, einfach Positivität ausstreuen. Also ich glaube, dass das eines von meinen größten Zielen ist, dass man halt einfach sich in den Skizirkus bewegt, wo so viel Ernsthaftigkeit ist, dass man es aber gleichzeitig auch sehr, sehr locker, also das Ganze auch mit Spaß angehen kann. Ich glaube, dass das ein wichtiges Ziel ist für mich als Mensch und gleichzeitig, dass man eben den Sport und sein Sozialleben sehr wohl kombinieren kann. Als Sportler nehme ich immer an Roger Federer als Vorbild, dass man einfach jetzt in meinem Sinne nicht am Court, aber auf der Piste, neben der Piste einfach zu jeder Zeit fair ist, Respekt zu jeder Zeit sorgt und ja, dass man halt einfach nicht dass man als guter Verlierer, als guter Gewinner einfach das Ganze verlässt und das, glaube ich, ist ein großes Ziel von mir.
Das wäre jetzt eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, weil besser würde es nicht gehen. Trotzdem möchte ich aber noch ein bisschen auf die Karriere eingehen. Auf deiner Webseite, die, glaube ich, schon einige Jahre mehr oder weniger stillsteht, da wo nicht mehr viel passiert ist, steht drin, mein Ziel ist es, irgendwann mal Olympia am Start zu stehen. Das Ziel hast du dir erfüllt, schon 2018. Allerdings, glaube ich, stand dann noch, okay, Ziel erfüllt, aber ich will irgendwann mal bei Olympia dabei sein, auch als richtiger Rennfahrer. Du bist momentan in Form. Ich habe heute zum Beispiel, muss ich da sagen, mit Interwetten telefoniert. Das ist eine Wettfirma, wo der Österreichische Skiverband ihr Partner ist. Und habe gefragt, kann man eigentlich auf einzelne Sportler bei euch tippen? Und dann hat er mir gesagt, nein, man kann auf Gesamtweltcup tippen oder auf einzelne Rennen. Weil ich habe gesagt, ich würde heuer bei Sam Maas sagen, der fährt heuer aufs Podest. Und da würde ich 100 Euro setzen, das geht aber nicht. In dem Fall setze ich jetzt 100 Euro für irgendeinen wohltätigen Zweck, den du dir aussuchst. Also wenn du aufs Podest fährst, bekommst du 100 Euro von mir für einen wohltätigen Zweck. Machen wir es umgekehrt auch. Wenn du es nicht schaffst, machen wir es umgekehrt.
Absolut, können wir machen.
Okay. Hand drauf. Haben wir so festgehalten, ja, jetzt, ja. Hand drauf. Weil ich wirklich einfach deine Teilzeiten sehe, oder? Und wenn ich heute zum Beispiel, weil ich mit Marco Pfeiffer wirklich auch telefoniert habe nochmals, der sagt da, also der Sam, wenn der das Glück hat, das man immer braucht, dann ist wirklich vieles möglich. Du brauchst natürlich noch die bessere Nummer, aber was ist denn deine Zielsetzung so in den letzten Jahren? Merkst du, dass du es drauf hast, ganz, ganz nach vorne zu fahren?
Also ich glaube, in die Trainings kriege ich das natürlich zu 100% mit und weiß, wo ich stehe und weiß, wie gut ich Skifahren kann. Ich glaube, es war, aber im Gegensatz dazu muss ich für das auch bereit sein. Das heißt, du kannst nicht nur gut Skifahren und dann aber auch beim Rennen stehen und nicht dir zu 100% bewusst sein, dass du auf Stockerl fahren kannst. Wenn du dir das nicht bist, dann wirst du es auch nicht schaffen. Deswegen, glaube ich, arbeite ich jetzt seit 2 Jahren mit einem Psychologen zusammen, wo wir einfach viel an dem arbeiten, dass ich einfach viel selbstbewusster bin. Das heißt, ich glaube, ich komme oft als selbstbewusster Mensch rüber, aber ich glaube, wenn ich dann wirklich am Start stehe oder beziehungsweise zum Beispiel Tag davor, die Nacht davor, bin ich sehr oft unüberzeugt von mir selber, habe sehr viel Gedanken von Versagen und so im Kopf und das muss man halt einfach loswerden und das muss ich irgendwie, und glaube, ich bin auf einem sehr guten Weg, entwickle mich auf der Ebene, glaube ich, sehr gut, aber ich muss halt einfach an dem Start stehen und mir halt zu 100% bewusst sein, okay, ich kann aufs Stockerl fahren, und ich glaube, dem Gedanken komme ich immer näher und näher, und ja, hoffentlich passiert es auch in nächster Zeit.
Welches Werkzeug gibt dir der Psychologe mit? Was sind das für Tools?
Es sind in dem Sinne keine Werkzeuge oder keine Tools. Wir sprechen über allgemeine Sachen. Das heißt, es ist mehr das Wiedererleben von Tagen, das Wiedererleben von Ereignissen, wo du dich gut gefühlt hast, wo du dich schlecht gefühlt hast, um das einfach aufzuarbeiten. Das heißt, er gibt mir gar keine Tools mit, sondern für mich ist es nur eine Person, wo ich Gedanken loswerde und wo ich Gedanken verstärke. Also wenn bestimmte Sachen gut funktioniert haben, wie habe ich mich da gefühlt, wie habe ich das zustande gebracht, und genau in den Start muss ich mir halt wieder hineinversetzen, dass ich das wieder produzieren kann. Und das ist, glaube ich, ja, funktioniert mittlerweile schon recht gut.
Bei euch Sportler geht es ja um Nuancen, ob man 10., 20. oder vielleicht am Ende des Tages der Gewinner ist. Wenn du jetzt sagst, du hast Versagerängste auch am Tag vor einem Rennen, wie geht's dir da mit dem Schlafen, mit dem Einschlafen? Beziehungsweise wenn du nicht einschläfst, wie arbeitest du das ab? Wie akzeptierst du das?
Bei mir ist, also vor dem Schlafen gehe, ist bei mir immer das Visualisieren großer Punkt. Das heißt, visualisieren, wie ich Skifahren möchte, wie ich durch den Tag gehe, wie ich am Startturm stehe, wie ich durchs Ziel fahre. Und wenn ich so Versagerängste habe, dann kommen halt, das heißt, ich glaube, ich bin sehr gut im Visualisieren. Das heißt, es ist die Vorstellungskraft, so einen Lauf zu bewältigen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann komme ich halt auch nicht ins Ziel in meiner Visualisation. Und dann muss ich halt so lange visualisieren, bis ich dann wirklich meinen perfekten Lauf gefahren bin und auch ins Ziel gekommen bin und auch im Ziel jubel. Und sobald ich das geschafft habe, kein Problem mit Einschlafen. Bevor dem, sehr schwierig mit Einschlafen.
Der Felix Gottwald, glaube ich, hat das auch in seinem Buch sehr gut beschrieben, oder? Der hat sich diese Olympia-Goldmedaille oder was WM-Goldmedaille visualisiert und irgendwie gefühlt ist das dann damals, was Turin 2006 oder Vancouver 2010, ich weiß es gar nicht mehr, ist das dann irgendwie alles so eingetroffen. Also sprich, dein Psychologe, der arbeitet ganz, ganz eng und viel mit Bildern mit dir.
Nein, das ist was, das habe ich aus dem Golfsport mitgenommen. Ich habe damals einen Trainer gehabt, der sehr viel an der Visualisation gearbeitet hat, und das hilft mir extrem viel in Sachen umzusetzen. Das heißt, die Vorstellungskraft, etwas, was du noch nicht kannst, und das aber in dir im Kopf vorzustellen, das hilft auch extrem viel in der Umsetzung. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Beweise dahinter, dass man, wenn man etwas lang und gut visualisieren kann, dass man es dann schneller umsetzen kann. Das heißt, das habe ich eher aus dem Teil mitgenommen. Mein Psychologe jetzt ist mehr so Aufarbeiten von Erlebnissen, von Tagen und eben das besser einschätzen können.
Und dann dieser letzte Schritt, wenn man reingeht ins Starthaus. Ist man da immer in der Zone oder kommt da auch diese eigene Fragerei? Bin ich heute gut, bin ich nicht gut? Habe ich die Power oder kommen diese Versagerängste oder wie schaut das aus bei dir da?
Sobald ich ins Starthaus gehe, ist es für mich, mein Psychologe hat das, glaube ich, ganz gut gesagt, es ist, die Rennen sind die Tage, wo man erntet. Das heißt, du steckst so viel Arbeit in das Ganze hinein, damit du am Tag X eben in dem Starthaus stehen darfst und stehen kannst. Und das ist halt für mich dann das Fest von dem Ganzen. Und deswegen probiere ich eigentlich, die Rennen so viel wie möglich zu genießen und einfach in dem Starthaus zu stehen. Und ich schaue mir zum Beispiel, so wie es in Gurgel war, schaue mir die Szenerie im Hintergrund an und denke mir, genieße es einfach, gib Vollgas. Ich habe zwar natürlich meine zwei Gedanken, meine technischen Gedanken, die während dem Skifahren umsetze, aber im Moment selber im Starthaus ist es für mich pure Joy.
Sam, dann wünscht mir da heuer noch viele schöne Feste mit dem von dir erwünschten Ausgang, was immer das dann für eine Platzierung ist. Sag danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ganz kurz vielleicht noch Schlusswort. Es gibt ja, glaube ich, echt eine enge Beziehung auch zwischen dir und Bründl. Das hat ja nicht nur den Grund, dass wir heute plaudern, sondern du bist viele, viele Jahre schon, glaube ich, beim Manfred da immer im Geschäft.
Ja, also gemeinsam mit dem Stiepel, Fabian, der Manfred, der Hoferhans, ich glaube, das sind so die drei Hauptpersonen. Natürlich gibt es da viele Personen im Hintergrund, aber die haben mich, seit ich eigentlich 15 bin, begleiten die mich auf allen Facetten des Skirennsports, vor allem Material natürlich, aber es ist immer cool, da einer zum Gehen und die, ja, die Stimmung zu spüren, wie sie mich akzeptieren, wie, dass ich halt einfach ins Tor gehe und mit Hans über alles reden kann und auch mal eine externe Meinung habe, wo ich andere Sachen zu hören kriege übers Skifahren, und das ist, glaube ich, extrem cool und fühle mich da sehr wohl.
Dann machen wir jetzt zum Abschluss einen schönen Gruß in all diese Richtungen von diesen Menschen und sowieso von all jenen, die vielleicht im Wintersport und im Sommersport mal im Hintergrund arbeiten, und sagen Danke an alle Zuhörer, dir alles Gute, wie gesagt, hoffentlich auf viele lässige Feste, und wir freuen uns auf den nächsten Podcast, wenn es unter anderem wieder um Magic Moments und vieles mehr geht. Heute also Sam Maas zu Gast gewesen. Danke.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein habe dürfen.